herzlich willkommen. Du hörst die nächste Folge unserer Podcast-Reihe Hermeneutik to go. Damit du etwas besser weißt, was du sagst, wenn du sagst, die Bibel sagt. In dieser Folge geht es um Gerhard Mayer. Und an meiner Seite ist Carsten Perl, mein Kollege aus Kandel.
Hallo.
Genau, Carsten, du hast dich auf Gerhard Mayer eingestellt und ein bisschen vorbereitet. Und wer ist Gerhard Mayer?
Ja, also Gerhard Mayer hat erstmal den Vorteil, wenn ich das so sagen darf, dass er ein Theologe ist, der noch lebt. Das bedeutet zum Beispiel, dass man ihn auch auf dem YouTube-Video mal schauen kann. Bei offenbar.de hat er vor einem Jahr ein Video aufgenommen, das genau diese Thematik Hermeneutik aufgreift. Sehr sehenswert, möchte ich einfach am Anfang empfehlen. Wer ist Gerhard Mayer? Also Gerhard Mayer ist am 30.08.1937 geboren und aufgewachsen in Ulm. Er studierte zuallererst gar nicht Theologie, sondern er studierte zuerst Rechtswissenschaften. Das hängt auch damit zusammen, dass er zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Interesse hatte an Theologie. Christsein hatte sich bisher für ihn noch nicht erschlossen, war für ihn eher etwas, eine Lebensphase, von der er sagte, Gott hat in dieser Zeit, sollte keine Bedeutung haben. Dieses Jurastudium schloss er dann mit der ersten juristischen Staatsprüfung 1961 ab. Und in dieser Zeit heiratete er und kam dann gemeinsam mit seiner Frau 1962 in eine Zeltevangelisation, die er besuchte, einfach weil er einem Freund einen Gefallen tun wollte und wollte, dass der aufhört, ihn einzuladen. So berichtet er das in seiner Biografie. Und an diesem einen Abend bekehrten er sich und seine Frau, weil Gott ihn einfach berührte. 1962, also im gleichen Jahr, in dem er sich bekehrte, wechselte er dann zur Theologie, fing nochmal an, Theologie zu studieren in Tübingen. Ab 1966 war er dann für 2 Jahre wissenschaftlicher Assistent von Otto Michel in Tübingen, wurde dann Pfarrer für 5 Jahre, arbeitete als Pfarrer in Baiersbronn, zuerst Vikariat und dann Pfarramt, schrieb in der Zeit seine Dissertation »Mensch und freier Wille«. Bei Professor Michel und wurde dann Studienleiter im Albrecht-Bengel-Haus in Stuttgart. Das Albrecht-Bengel-Haus ist ein Haus, das auf der einen Seite wie ein Internat funktioniert. Man kann dort als Theologiestudent wohnen. Auf der anderen Seite ist es aber vor allen Dingen ein Haus, das theologisch-geistlich die Studenten begleitet. Das ist der Anspruch des Albrecht-Bengel-Hauses, eine Einrichtung des württembergischen Pietismus. Dort wurde er dann auch 1980 bis 1995 Rektor des Hauses, war also insgesamt 22 Jahre dort tätig. 1995 ging er dann nach Ulm, wurde dort Prälat und dann 2001 bis 2005 wurde er Bischof der württembergischen Landeskirche. In dieser Zeit bekam er auch einen Lehrauftrag an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule in Rieden und einen Lehrauftrag an der Evangelischen Theologischen Fakultät in Hevelin-Löwen. Also ein sehr renommierter Denker
des Pietismus,
der vieles durchdacht hat, was wir sonst wie selbstverständlich vielleicht einfach leben.
Mhm. Ah ja, spannend. Du kennst ihn persönlich, ganz kurz.
Ich kenne ihn persönlich, ja. Ich habe mit seinem jüngsten Sohn zusammen auf Krishona studiert.
Ja.
Und dort initiierte Bernhard dann auch mal eine Begegnung zwischen ihm und uns als Klasse. Dann haben wir, wie soll ich sagen, eine Fragerunde gemacht mit ihm. Mhm. Und das war einfach ein sehr, sehr bewegender und beeindruckender Abend.
Zum Thema Schriftverständnis hat Gerhard Mayer eine sehr profilierte Position. Wogegen war er?
Also tatsächlich ist das wogegen quasi der Mitinitiator sozusagen seines Nachdenkens darüber, wofür stehe ich eigentlich, zumindest das Öffentliche. Er setzt sich also zwangsläufig sowohl in seinem Studium als auch dann vor allen Dingen als Studienleiter des Albrecht-Bengel-Hauses mit der historisch-kritischen Methode, ihrem Denkansatz und ihren Auswirkungen auseinander. und kommt inhaltlich zu der Position, dass er diesen Denkansatz im Rahmen dessen, was er von der Bibel her wahrnimmt und mit welchen Konsequenzen diese historisch-kritische Methode sich breit macht in der universitären Theologie, dass er diese Methode theologisch nicht unterstützen kann und wendet sich dann eben mit seinem ersten Buch, Das Ende der historisch-kritischen Methode, gegen diese universitäre Linie, die die Hauptlinie ist der deutschen Universitäten.
Genau, also er ist gegen die historisch-kritische Methode. Wofür ist er denn jetzt?
Ja, also das war ihm immer wichtig, dass dieses Dagegensein nicht die Hauptlinie ist dessen, wofür er steht, sondern bereits in dieser sehr programmatischen Schrift, Das Ende der historischen kritischen Methode, beginnt er bereits sozusagen vom Positiven her seine Hermeneutik zu entfalten, die er dann endgültig in einem späteren Buch, die biblische Hermeneutik, breites theologisches Buch, vollends entfaltet. Und um das in manchen Stichpunkten jetzt einfach mal auf den Punkt zu bringen oder mal kurz anzureißen, ohne da eine Vollständigkeit mein haben zu können, votiert er für Folgendes. Grundsätzlicher Ausgangspunkt ist für ihn, dass er sagt, jeder Theologe muss für sich entscheiden, und das gilt für die Theologie und genauso auch für das Christsein, jeder Theologe muss für sich entscheiden, wie grundsätzlich ordne ich die Bibel für mich ein? Und da sagt er, für ihn als Mensch, der die Bibel an sich wahrnehmen will, der das Selbstverständnis der Bibel vor allen Dingen ernst nehmen will, hat er für sich entschieden, kann er die Bibel nur als ein Offenbarungsinstrument Gottes wahrnehmen. Mhm. Und nicht wie die historisch-kritische Methode als ein Buch, das unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten wie ein Buch wie jedes andere behandelt werden muss. Mhm. Er sagt, das wird der Bibel nicht gerecht. Und wenn das Instrument, das untersucht werden soll, die Methode bestimmen muss, dann ist die historisch-kritische Methode nicht die passende Methode für die Bibel. Mhm. Sondern das Arbeiten und Nachdenken über die Bibel braucht es, dass man die Bibel zuallererst als Offenbarungsinstrument ernst nimmt und wahrnimmt in ihrem Selbstverständnis.
Also er geht nicht an die Bibel heran wie ein Historiker, an jedes andere Buch auch, historisch kritisch, sondern er sagt, es ist Heilige Schrift von Gott geoffenbart und das ist der Grundblickwinkel, den er aufsetzt.
Ja, also er wirbt dafür, dass man auch in seinem wissenschaftlichen Arbeiten, in seinem intellektuellen Arbeiten mit der Bibel, auch in seinem nachdenkisch-kritischen Arbeiten mit der Bibel, zuallererst eine Vertrauensposition gegenüber der Bibel als ein Buch, in dem sich Gott uns zeigt, einnimmt. Und das als grundlegende Linie für sein Denken und Handeln
nimmt. Und damit ist die Bibel dann einzigartig als Buch, weil dort Gott sich zeigt.
Genau.
Und offenbart. Okay.
Und er sagt, diese Veränderung in der Grundwahrnehmung auf die Bibel, die verändert ganz grundsätzlich auch die Ergebnisse, die man im Rahmen eines wissenschaftlichen Arbeitens dann erarbeitet. Diese Vorentscheidung ist also elementar, sagt er. Diese Sicht auf die Bibel führt zwangsläufig dazu, dass für ihn der Gedanke der Inspiration ein ganz, ganz wesentlicher Gedanke ist. Mhm. Er sagt, der Gedanke der Inspiration, also Gott inspiriert die Bibel und dadurch wird sie eben auch ein Buch, das Offenbarungscharakter für uns bekommt. Er sagt, das ist vollkommen aus der Perspektive der historisch-kritischen Methode logischerweise herausgefallen. Denn in diesem Methodenkontext geht man davon aus, dass Gott eben nicht direkt eingreift in das historische Geschehen in unserer Welt. Und damit ist eine Inspiration der Schrift nicht mehr denkbar. Mhm. Und er sagt, und das ist einer der Grundwenden, wenn man seine Grundposition verändert, dass die Inspiration der Bibel sozusagen wieder eine Selbstverständlichkeit wird, weil man davon ausgeht, dass Gott eben in der Bibel sich präsent zeigt. Mhm. Gleichzeitig spürt er, dass mit in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Inspirationslehren spürt er auch das Spannungsfeld. Mhm. Formuliert er das aus, dass manche Ebenen auch nicht greifbar werden, ein Stück weit im Geheimnisvollen zu bleiben haben. Und deswegen entscheidet er sich für die Einführung eines neuen Wortes, das seine Position ein Stück weit beschreibt. Er nennt das Ganzinspiration und meint damit auch diese Ebene des Grundvertrauens, dass wenn ich die Bibel in die Hand nehme, ich ein von Gott inspiriertes Wort in die Hand nehme. Und gleichzeitig meint er mit diesem Begriff, dass er, um das Geheimnisvolle zu wahren, eben auch viele Fragen offen lassen muss, um über das, was mir die Bibel in Bezug auf die Selbstinspiration bietet, nicht interpretatorisch über die Bibel hinauszugehen. Und er sagt dieses, ich verstehe ihn so, dass dieser Aspekt des Grundvertrauens für ihn insofern auch wichtig ist, dass das ihn herausfordert, mit offenen Horizonten, in die die Bibel mich hineinstellt, die zu akzeptieren und in diesem Spannungsfeld sich zu bewegen und sich darin aufzuhalten, weil die Bibel sozusagen mich da hineinführt. Ja. Ein sehr zuspitzender Satz, der mich sehr bewegt hat und den ich sehr plastisch fand und nachvollziehbar fand, formuliert er in seinem Kapitel in biblische Hermeneutik dazu. Dort sagt er, wie Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, aber nicht in zwei Personen zerlegbar, sondern indem er Gottes Sohn bleibt, so ist die Schrift Gotteswort und Menschenwort zugleich, beides miteinander. Aber nicht in zwei Worte zerlegbar, sondern indem sie schließlich und endlich Gottes Wort bleibt. Also hier sieht er auch Grenzen.
So wie Gottes Sohn bleibt, ist er doch wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich gewesen auf dieser Erde.
Genau.
Genauso bleibt die Bibel Gottes Wort und ist doch zugleich Menschenwort und Gottes Wort.
Ja.
So ähnlich wie wenn man einen Kuchen hat und nachher das Ei raushaben will, das geht auch nicht mehr.
Das geht auch nicht mehr. Das gehört existenziell zusammen.
Ja.
Und sobald man meint, das trennen zu können, macht man den ganzen Kuchen kaputt.
Ja, genau. Es ist verbacken miteinander sozusagen.
Ja. Und dort sieht er eine natürliche Grenze, sage ich mal, des wissenschaftlichen Arbeitens mit der Bibel, der aus dem Respekt gegenüber der Bibel herauswächst.
Also mit anderen Worten, wie wir die Bibel verstehen, das Mysterium der Bibel, das Geheimnis der Bibel ist, dass sie wie Jesus wahres Gotteswort und wahres Menschenwort bleibt, oder Gotteswort und Menschenwort bleibt und doch für uns Gotteswort ist, so wie Jesus auch.
Ja, genau.
Genau. Also das finde ich ganz wichtig zu verstehen, dass diese Parallele zwischen Bibel und Jesus, das ist dasselbe Muster, was sich hier wiederholt.
Genau. Und genauso wie Jesus in seinem Weg, uns zu zeigen, wer Gott ist, in diesem geheimnisvollen Horizont uns entgegenkommt, genauso kommt uns die Bibel in diesem geheimnisvollen Horizont entgegen. Und das gilt es zu akzeptieren als etwas, wie Gott mit uns umgeht.
Ja.
Aus diesem Inspirationsverständnis, in diesem grundsätzlichen Bibelverständnis setzt sich dann konsequenterweise Meyer mit der Frage auseinander, welche Autorität hat die Bibel für uns? Und darauf verwendet er viel Zeit, die möchte ich jetzt gar nicht hier so stark einsetzen, weil es an und für sich greifbar ist. Denn wenn ich etwas als von Gott kommend auf mich zukommend erlebe, dann bekommt es eine sehr tiefe und umfassende Autorität. Und er sagt, mit dieser Autorität kommt eben auch die Bibel mir entgegen. Und er sagt, dass diese Autorität zwangsläufig es von mir fordert, dass für mich zuallererst mal der Gedanke des Gehorsams an dieser Stelle ein herausfordernder Gedanke wird. Und erst in der zweiten Linie dann das Nachdenken von einer kritischen Position aus. Also die Sache, wenn Gott mir entgegenkommt, dann erlaubt mir das im Grunde genommen nicht zuerst eine kritische Position im Sinne von, jetzt prüfe ich erstmal, ob Gott mir immer das Richtige gerade sagt, einzunehmen, sondern da ist die entsprechende Position, dass ich bereit bin, das zu tun, was Gott mir sagt.
Ja, okay.
Und gleichzeitig bedeutet das eben für ihn nicht, dass er sozusagen sein Denken
abstellt,
sondern gleichzeitig gibt ihm das die Freiheit heraus, aus diesem Akzeptieren heraus wahrzunehmen, was gibt Gott mir dort, wie verstehe ich das, wie muss ich das verstehen, wie passt das in meine Zeit hinein. Also ein prüfendes, in dem Sinne auch kritisches Denken, das unterstützt er sehr und stark.
Mhm.
Ja.
Also er unterstützt ein Prüfen und ein kritisches Denken.
In diesem Rahmen und in diesem Horizont absolut. Das unterstützt er nicht nur, sondern er würde das als etwas sehr Eigenartiges empfinden, wenn man in der Konsequenz dieser ersten Gedanken darauf verzichten würde. Das würde er für sich nicht, in sich nicht passend finden. Sondern da ist er ein sehr selbstständig denkender Theologe, der den Wert des kritisch prüfenden Nachdenkens über das, was in der Bibel auf mich zukommt, sehr wohl einordnen kann.
Okay.
Aber verbunden mit diesem Grundvertrauen.
Mit dem Grundvertrauen, okay.
Ja. Mhm. Also er, um ihn nochmal zu zitieren, aus seiner biblischen Hermeneutik: Es ist deutlich geworden, dass die schriftgewordene Offenbarung nach ihrem eigenen Anspruch die höchste und letzte Instanz, die höchste und allein maßgebliche Norm für die Gemeinde Jesu darstellt. Mhm. Also das ist die Position.
Und das heißt, die Bibel, also Gott beschreibt, offenbart sich, und in der Bibel haben wir eine schriftgewordene Offenbarung vor uns. Also Offenbarung wird Schrift. Ja, oder Wort wird Schrift.
Ja.
Und so sieht er die Bibel.
Ja.
Und Wort Gottes ist ja etwas, was Menschen begegnet. Das kann ja auch mal in der Predigt geschehen, dass jemand von einem Wort Gottes getroffen wird.
Ja.
Und Gott redet.
Ja.
Und das ist, Wort wird Schrift, das liegt uns in der Bibel vor. Und das hat natürlich für Gemeinde Jesu höchste Autorität.
Höchste Autorität und damit ganz tiefgehende und grundlegende Bedeutung.
Okay.
Auch sich in der Bibel auszukennen, sie für sich durchdacht zu haben, die eigenen Fragen reflektiert zu haben, sie eingeordnet, einordnen zu können.
Ja.
Da ist er einer, der sage ich mal, das selbstständige Denken in diesem Konzentrationsmuster, das fordert er.
Ja.
Von daher ihm zu unterstellen, er es unterstützt, dass man sein Denken an den Haken hängt, nur weil er eine bestimmte kritische Position für nicht biblisch hält, das ist komplett abwegig.
Okay.
Ja. In der Konsequenz dieses Punktes, jetzt kommt er dann in seinem Buch zu der Ebene, wo er fragt, was bedeutet das alles jetzt für unsere Wahrnehmung auf die Einheit der Schrift?
Mhm.
Also gibt es innerhalb der Schrift Bücher, sage ich jetzt mal, die unterschiedlich zu gewichten sind.
Mhm. Wie Martin Luther das getan hat.
Ja, und er sagt, selbst wenn man, ich sage das jetzt mal mit dem, wie ich ihn verstanden habe, selbst wenn man theologisch unterschiedliche Bücher unterschiedlich gewichtig zueinander einordnet, sagt er, mit Einheit der Schrift meint er, dass die einzelnen Bücher der Bibel inhaltlich nachweisbar zusammengehören und nur in ihrem Zusammenspiel verstanden und eingeordnet werden können. Also selbst wenn jetzt für mich persönlich zum Beispiel, ähnlich wie für Luther, der Jakobusbrief nicht so eine hohe Bedeutung hat vielleicht, gell, aufgrund meines Erlebnisrahmens, all dessen, was so zu mir gehört, bedeutet das überhaupt nicht, dass man in Bezug auf das Denken der Einheit der Schrift sagen kann, irgendein Buch ist weniger wichtig als das andere. Das würde diese Einheit der Bibel in sich stören.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, wenn eins fehlen würde, würde ein wichtiges Teil fehlen.
Wenn eins fehlen würde, würde ein wichtiges Teil fehlen.
Sehr schön,
genau.
Ja, okay.
Genau. Also von daher ist der Gedanke der Einheit der Schrift für ihn sehr wichtiger, und da schwingt natürlich auch der Gedanke mit, auch hier ist eine Grenze, zum Beispiel den Kanon in Frage zu stellen oder eben innerhalb der Schrift mehr theologisch orientierte Bücher wie zum Beispiel das Johannesevangelium im Vergleich der Evangelien mehr zu gewichten als meinetwegen das Markusevangelium.
Ja.
Er sagte, das widerspricht dem Selbstverständnis der Bibel, und das geht eigentlich nicht. Aus diesem Horizont heraus wird für ihn dann eben auch wichtig zu betonen, also auch, weil das etwas ist, was er als sehr in Frage gestellt in der universitären Theologie sieht, zu unterstreichen, dass die Geschichtlichkeit der Schrift nahezu eine Zwangsläufigkeit hat im Rahmen dieser Sicht auf die Bibel. Die Bibel stellt uns Gott vor als jemand, der in der Geschichte agiert, der im Alten und Neuen Testament nicht theoretisch agiert, sondern in einem geschichtlichen, gesellschaftlichen Kontext agiert, ins menschliche Leben hinein agiert. Und er sagt, insofern ist die Geschichtlichkeit der Schrift ein ganz wichtiges Element, auf das nicht verzichtet werden kann.
Das ist schon in die Geschichte und historisch hineingesprochen und auch passiert.
Ja.
Es gab einen Paulus, es gab einen Jesus, es gab einen Jesaja und so weiter.
Von daher ist historische Forschung für ihn als Theologen etwas ganz Wesentliches. Mhm. Also dass dieses genaue Wahrnehmen, wie ist der historische Kontext, in dem die Bibel hineingeschrieben worden ist, was bedeutet es, dass sie mir in eine Schamkultur hineingeschrieben worden ist und wie ist die Übertragung aus diesem historischen Kontext des allgemeingültigen Reden Gottes in unseren Kontext hinein zu gestalten. Also da hat die Geschichtlichkeit für ihn einen ganz hohen Grund, eine ganz tiefe Bedeutung, weil er Gott als den sich Offenbarenden eben als den wahrnimmt, der sich in der Geschichte offenbart. Das ist Gottes Weg. Und den kann man nicht einfach abschneiden. Mhm. Den gilt es zu bedenken. Okay, das sind jetzt so die Dinge, von denen ich denke, das spiegelt für mich Meyer im Groben wider.
Super. Vielen Dank, dass du da gewesen bist bei uns hier in unserem Podcast. Bin unterwegs. Genau, vielen Dank.
Gerne.